Ja, hallo Moni. Vielen Dank, dass du mich hier in deinem neuen Haus begrüßt zu einem Interview. Mein erstes und dein ganz vieltes.
Ja, sehr gerne. Ja, willkommen hier.
Danke. Meine erste Frage wäre, ob es eigentlich ein Unterschied für dich ist, ob jetzt jemand kommt, um dich zu interviewen, oder ob jemand zum Satsang kommt. Satsang, Zusammensein in Wahrheit, gibt es da einen Unterschied für dich zu einem Interview?
Ja, es ist natürlich ein Unterschied. Allein das Setting. Im Satsang geht es ja darum, dass ich für die anderen da bin. Und jetzt bin ich dann zwar auch, aber jetzt bin ich primär im Fokus. Und das ist noch was anderes. Aber grundsätzlich auf einer bestimmten Ebene macht es keinen Unterschied. Es geht nach wie vor auch um die Wahrheit oder das auszudrücken, was jetzt spontan in jedem Moment auftaucht. Das Setting ist natürlich ein anderes.
Ja. Was hat dich ganz am Anfang eigentlich dazu gebracht, nach der Wahrheit zu suchen? Bei mir war es so, wenn ich sagen darf, also ich hatte ein ganz normales und auch nach außen problemfreies Leben, und doch hat sich es nach innen wie tot angefühlt, so ein absurdes Leiden nonstop. Das hat mich so auf den Weg gebracht. Kannst du dich noch erinnern, wie das war, als du dich auf den Weg gemacht hast?
Es ist ganz schwer nachzuvollziehen. Natürlich habe ich irgendwann mal ganz bewusst geschaut, aber also nach der Wahrheit selbst, aber davor in meinem Leben immer schon danach, wie sich ein zufriedenes Leben leben lässt. Und ganz früh angefangen, schon in der Kindheit im Grunde genommen. Also ich habe eine Erinnerung an 4 Jahre, wo ich 4 Jahre alt war, und ich habe gesagt, ich will eigentlich keine Liebe, ich will frei sein. Das war so meine erste Erinnerung daran. Also, und das ist auch mein Wissen darum, dass wenn man sich der Wahrheit so intensiv widmet, wie ich es dann später getan habe, dass es ganz früh schon beginnt. Auch wenn es nicht so direkt bewusst ist in Bezug auf Wahrheit. Und ja, ich hatte auch keine besonders gute Kindheit und auch Jugend. Und habe dann mit 18 eine ganz tiefe spirituelle Erfahrung gemacht, wo auch dann von da aus mein Leben anders verlaufen ist. Also das Drama, was da vorher war, nicht mehr war, und ich mich an einem ganz anderen Punkt wiedergefunden habe. Und von da an habe ich natürlich ganz bewusst geschaut. Und verbunden damit war immer auch der Wunsch, genau zu schauen, was ich bin, ohne alle äußeren Einflüsse, ohne auch Prägung von Geburt an oder der Familie, der Gesellschaft, von allen Bereichen. Also das hat mich dann auch nie mehr losgelassen. Ich habe dann alles hinterfragt. Aber einen konkreten Zeitpunkt habe ich schon. Ich habe irgendwann, als ich dann viel später merkte, dass ich unzufrieden war und mein Leben trotz aller Versuche, das hinzubiegen oder zu kriegen, obwohl ich kein schlechtes Leben hatte, trotzdem nicht Zufriedenheit da war, war ich irgendwann mal auch körperlich ziemlich am Ende und habe dann mich Heilmethoden geöffnet, also den mit Reiki an und den ganz normalen Dingen, die man so anfängt, wenn man so die ersten Schritte macht. Und viele Bücher verschlungen und hat es nicht mehr aufgehört. Und daran hat es nicht mehr aufgehört. Aber meine allererste Erfahrung diesbezüglich, und das war der Anfang vom Ende von Personensein, kann man sagen, als ich dann mal die 5 Tibeter gemacht habe. Ja, und nur wenige davon, weil ich einfach körperlich ziemlich, wie gesagt, platt war. Und das hat dann eine so starke Reaktion im System gegeben, dass ich dann nachforschen musste, was ist das, was als Potenzial in mir als Mensch steckt oder überhaupt in uns als Menschen. Ja, und dann gab es kein Halten mehr. Dann gab es eins das andere.
Das unterschiedlich ist, die 5 Tibeter, die habe ich auch gemacht. Ne? Okay. Da ist dann nichts passiert. Aber es ist eben sehr individuell. Ne?
Ja.
Ja.
Also mein Wissen ist einfach, dass wenn der Moment ansteht, wo sich etwas ändert, dann tut es das, was auch immer man da tut oder auch nicht tut. Und das sind jetzt wahrscheinlich noch nicht mal die 5 Tibeter, sondern es stand einfach an. Und vielleicht wäre das dann an dem Morgen, an den ich mich noch sehr gut erinnere, irgendwo im Norden in einem Hotel auf einer Geschäftsreise, möglicherweise auch so passiert. Aber so konnte ich dann ursächlich sehen, aha, jetzt habe ich das gemacht, dann passiert das. Heute weiß ich, dass es diese unsichere Wirkung in der Form gar nicht gibt.
Und bei diesem Erlebnis, war das ein Umschwung im Seinsgefühl ganz plötzlich oder ist es ab dann graduell anders geworden?
Welches Erlebnis meinst du?
Ja, jetzt mit den 5 Tibetern oder wo du wirklich, wo im Moment das, der Erschütterung war oder jetzt ist es nicht mehr wie vorher.
Nein, das war nicht so, dass jetzt alles anders ist. Das war einfach nur ein Sehen, was passiert. Also ich mache 3 Übungen und plötzlich steigt die Energie im Körper hoch, es wird alles warm und es passiert was. Also das hat mich auch genügt.
Ja.
Der Umschwung, der war mit 18.
Der Umschwung? Mit den Tibetern, wie alt warst du da? Oder war das sehr viel später? Oder?
Mitte 30.
Mitte 30. Und zwischen 18 und Mitte 30, würdest du sagen, dass das immer so graduell sich enthüllt hat, die Realisation deines Selbstes?
Das nicht, mir war das damals noch nicht bewusst, was da wirklich passiert war. Obwohl ich gewusst habe, das hängt mit Verwirklichung zusammen in irgendeiner Form. Aber für mich habe ich das überhaupt nicht auf dem Plan gesehen. Und es hat sich in der Zeit dann, also danach dann plötzlich, habe ich ein ganz anderes Seinsgefühl gehabt und das ist auch geblieben. Also die ganze Unsicherheit, die vorher da war, die Unzufriedenheit, alles, das war komplett weg. Und ich konnte bei mir sein, ich war selbstsicher, wenn ich vorher mich ausdrücken wollte, habe ich kaum Worte gefunden. Also nicht, dass ich jetzt völlig unfähig war, was zu sagen, das nie. Aber plötzlich wusste ich, dass einfach die Worte kommen, wenn ich sie brauche, sagen wir es mal so. Und ja, aber dann habe ich nicht wirklich intensiv weitergeschaut, weil oder auch gemerkt, jetzt ist alles komplett anders, sodass immer weiter eine Vertiefung geschieht, das nicht. Weil das war schon geschehen in dem Moment. Aber ich habe das nicht richtig einordnen können. Ich habe für mich gesehen, wenn ich den Zustand, in dem ich damals war und die Erkenntnisse, die ich damals hatte, wenn ich in dem bleiben will, dann war ich wahrscheinlich auf irgendeine meditative Schiene gekommen oder Mönchschiene oder buddhistische Schiene, wo dann plötzlich klar wird, wenn ich in dem Zustand bleiben will, dann muss ich hier sitzen bleiben und dann werde ich auch nichts mehr essen und dann ist es praktisch das Ende dieser Form. Also ich bleibe sitzen und bediene die nicht mehr. Ja? Und das und zu dem Zeitpunkt mit 18, da war ich nicht bereit dafür, ja, den Preis zu zahlen. Und ja, dann habe ich das nicht weiter verfolgt, weil ich gedacht habe, okay, das, was ich in dieser Form jetzt gesehen habe, das kann ich jetzt nicht verwirklichen. Das kann ich nicht umsetzen. Und ich wusste nicht, dass es der Anfang ist von der Verwirklichung. Wusste ich damals nicht. Und es gab kaum auch Literatur, wo ich mich hätte dran halten können. Und auch ich habe auch niemanden gesprochen, der das hätte deuten können.
Aber es hat dich insofern schon, wie du sagst, dein System schon beruhigt oder geöffnet. Das war jetzt auch nicht schlimm, dass du da nicht einfach nur sitzen bleiben konntest.
Nein.
Du hast einen Weg gefunden, ja, dein Leben weiterzuführen und dann auf eine erleichterte Art und Weise weiterzuführen und dann weiter eine Entwicklung geschehen zu lassen oder einen Weg geschehen
zu lassen. Dann, so wie es ansteht, also es ist ja nicht, dass etwas passiert und dann als Folge passiert etwas anderes, sondern es steht an, dass dann danach man sich als etwas anderes findet. Und dann auch in der Welt alles Mögliche macht, beruflich. Ich habe ja dann auch in der Werbung gearbeitet und habe mich da gefunden, habe dann meinen Ausdruck auch gefunden da drin. Insofern, als ich dann eine größere Sicherheit gewonnen habe, das umzusetzen, was sich da in mir gezeigt hat. Und natürlich auf der persönlichen Ebene dann zu heiraten und so weiter. Und ich habe gesehen im Nachhinein jetzt, dass eben alles, was auch immer ich da dann gemacht habe, eben dazu geführt hat, dass ich da bin, wo ich sozusagen jetzt bin. Und alles gehört dazu. Alles.
Wie schön, dass du eigentlich schon in jungen Jahren da so ein eindrückliches Erlebnis hast, das dir schon die Kraft mitgegeben hat, die restliche Entfaltung einfach in Ruhe geschehen zu lassen. Das ist eigentlich unheimlich schön.
Schon. Ja, das war schön, weil ich wirklich die Zeit hatte, mich mit allem auseinanderzusetzen und auf einer bewussten Ebene. Also ich habe relativ schnell alles geschaut, was ich mir angeschaut habe. Also das hat sich alles ganz schnell enthüllt. Und ja, so dass ich immer in Frage-Antwort war, in mir selbst. Und gut, auch viele Gespräche geführt, natürlich mit Freunden, wo ich dann immer schnell eine alternative Sichtweise hatte zu dem, was Freunde oder Bekannte hatten. Mhm. Die hatte ich relativ schnell dann immer parat. Und das hat mir gegeben, dass ich immer schnell mehrere Aspekte sehen konnte, nicht nur einen.
Und deine Umwelt, hat die das auch als Bereicherung erfahren? Oder warst du da so ein bisschen Außenseiter mit deiner ganz anderen Erlebniswelt?
Nein, also ich habe gesehen, dass das meine Freunde auch inspiriert hat. Mhm. Ja, die waren offen dafür und haben mich auch in den Ansichten, ich hatte auch dann sogar unterstützt.
Sehr schön.
Ja, also ich habe mir nicht so wie manche bis heute so für sich erfahren, als jemand gesehen, der überhaupt kein Verständnis in der Welt findet für das. Mhm. Aber auch deswegen, weil es nicht nur extreme Ansichten waren, sondern eben alternative auch.
Denkst du, dass das Potenzial in jedem Menschen angelegt ist, sein wahres Selbst zu realisieren, in absolut jedem Menschen?
Also wir sind ja immer das. Von daher, das Realisieren ist ja nur das Erkennen davon, dass es schon ist. Aber es ist nicht in jedem leider angelegt, dass es sich auch enthüllt. Das ist nicht der Fall. Wir sehen es ja. Also die Praxis zeigt ja, wie es ist. Und da sehen wir, dass es nicht der Fall ist und viele Menschen davon gar keine Kenntnis haben, dass es eine Möglichkeit gibt.
Obwohl es in ihnen angelegt ist, also das Potenzial grundsätzlich da ist.
Ne? Ja, aber das Potenzial würde ich gar nicht mehr sagen. Also es ist ja Realität.
Ja.
Und als Potenzial ist es in vielen nicht angelegt, dass es sich enthüllt. Und aus einer bestimmten Perspektive ist es nicht notwendig sogar, also aus der abstrakten Perspektive, weil wir alle das schon sind. Inwieweit macht es dann Sinn, das werden zu wollen oder sein zu müssen. Aber für das menschliche Dasein ist es natürlich essentiell, sich zu kennen und sich dahin in das zu öffnen. Denn das, was wir sonst leben, ist ja nicht wirklich erfüllend.
Ja, und du hast es ja auch beschrieben, dass das so eine grenzenlose Erleichterung dann auch ist, wenn dann gesehen wird, was möglicherweise noch alles möglich ist. Wenn gesehen wird, wie weit das Bild eigentlich gefasst werden kann.
Also als Erleichterung würde ich es jetzt nicht sehen, obwohl es sicher eine ist, aber sondern als eine totale Begeisterung für die Möglichkeiten, die es gibt.
Mhm.
Für uns als Mensch, ohne jetzt noch schon die Ahnung zu haben, wie weit es gehen kann.
Ja, und so eine Begeisterung, die gibt ja Kraft fürs Leben einfach. Das trägt ja. Und mir war es mir eine Erleichterung, also eine ganz große Erleichterung, zu sehen, dass das nicht alles ist, was ich dachte.
Ja.
Und ja, Begeisterung, Erleichterung ist schon der erste hohe Anreiz eigentlich, dass man sich da auf den Weg machen möchte.
Ja. Also Erleichterung in jedem Fall. Und es ist aber nicht sicher, dass es dann auch die Begeisterung dafür gibt. Das sehe ich auch. Also viele Menschen sehen auch im Satzang plötzlich, was möglich ist. Aber das bedeutet nicht, dass dann in ihnen diese Kraft und diese Sehnsucht erwacht, die sie dann antreibt, sich dem zu widmen oder total zur Verfügung zu stellen. Das ist noch was anderes. Ich betone im Satzang deswegen auch immer wieder, wie wichtig das ist, diese Sehnsucht zu haben. Und wenn man sonst nichts hat und nicht weiß, welche Mittel, das ist ja ein weiterer Punkt, welches Mittel nutze ich dann, wenn ich die Sehnsucht habe, dann sage ich oder weise ich darauf hin, wie wertvoll es ist, diese Sehnsucht zu haben und zu nähern und sich dafür immer wieder zu öffnen. Also sich den Wunsch zu vergegenwärtigen, was für einen selbst wichtig ist.
von mehreren Berichten weiß ich auch, dass auch manchmal Drogen zur Hilfe genommen werden, um das mit quasi Nachdruck zu enthüllen, was so verhüllt erscheint. Glaubst du, dass Drogen eher helfen oder hindern? Zumindest am Anfang vom Weg einfach mal, wie der alte Saxi gesagt hat, die Tore der Wahrnehmung zu öffnen. Hilft es oder hindert es eher?
Das hängt ganz von der Konstitution dessen ab, der diese Mittel nutzt. Das kann helfen. Wenn aber diese Disposition da ist, dass man die Tendenz hat, sich diesen Gefühlen und den Phänomenen hinzugeben, kann es tödlich sein, weil man dann darin hängen bleibt und es dann nicht nur um die Wahrheit geht, sondern eben um bestimmte Erlebnisse oder um die Flucht aus der Realität. Und wenn man es dafür nutzen kann und das System das so umsetzt, dass dann Bewusstheit ist, als Folge von der Einnahme von Drogen, dann kann das sehr hilfreich sein.
Wenn ein Erwachen geschehen ist, wie auch immer, vielleicht ein erster Blick oder vielleicht auch schon ein Durchbruch in die Realität dessen, was wir immer alle sind, hast du da beobachtet, dass problematische Charakterstrukturen oder die als problematisch bezeichnet werden, lösen die sich dann auf? Wird man dann verträglicher oder ist es so, dass wenn die teilweise aufgelöst, so problematische Dinge, die im Leben vorher da waren, je nach Temperament natürlich auch, so, wenn man vielleicht streitlustig ist oder vielleicht auch andere Art Suchtstrukturen, dass sie dann erledigt damit,
dass sie
dann verschwunden sind nach dem Erwachen.
Also zunächst mal möchte ich zu dem Begriff Erwachen noch was sagen, weil ich differenziere da zwischen Aufwachen und Erwachtsein oder Realisiertsein. Was manche als Erwachen bezeichnen, das ist für mich dann Verwirklichtsein. Also das, was beim Aufwachen erkannt wird, dann wirklich für sich umsetzt und ist. Das wäre dann die Verwirklichung. Also beim Aufwachen, wenn man diese Momente für sich erlebt, dass ich nicht mehr da ist. Wenn es wirklich bleibt, dann ist weitestgehend auch aufgelöst, was zu diesem Charakterbild zum Beispiel gehört. Muss nicht, aber ist meistens der Fall. Und wenn es nicht bleibt, wenn also das Ich wieder auftaucht und dann wieder Momente sind, wo es abtaucht, dann muss man auch schauen. Also muss man wirklich diese Wachheit sein und die Ausrichtung auf das Höchste beibehalten, bis sich das erlöst oder das durchschaut wird, was noch läuft. Also es ist nicht garantiert, wenn Aufwachen ist, dass dann alles erledigt ist. Ja. Im Gegenteil, es kann sein, dass wenn es wirklich passiert, was sehr selten ist, wenn noch vieles im System nicht gelöst oder aufgelöst und durchschaut ist, dann Aufwachen passiert, dass dann es überhaupt erst richtig anfängt, hinzuschauen. Also das ist ganz verschieden. Und deswegen gibt es auch nicht wirklich irgendwo eine feste Kategorie, sodass man sagen kann, das passiert genau dann da und das passiert dann genau da oder das passiert nicht. Nur ganz am Ende weiß man eigentlich, dass man dann da nicht mehr rausfallen kann. Davor, nach dem Aufwachen, kann man es zum Beispiel noch. Und zwar verursacht eben durch das, was noch nicht aufgelöst ist, nicht geschaut ist und was die Aufmerksamkeit dann wieder bindet, sodass sie nicht da holen kann, wo sie eigentlich hingehört.
Ja, es ist sehr hilfreich, da zu gucken, wenn man auch schon ein irgendwie geartetes Erwachenserlebnis hatte, was wirklich sich noch zeigt im Leben, ne? Sehr achtsam da zu sein.
Mhm. Ohne Frage.
Ja. Ja, natürlich. Und ehrlich mit sich selbst. Oder, ich meine, so zu hören, was die anderen, so wie man so zurechtkommt auch, ne?
Ja, das hängt wieder auch damit zusammen, wie ist das System, wie drückt es das aus und ist man wieder mehr fasziniert von diesen Qualitäten von Freiheit und begnügt sich dann damit, dass es wesentlich anders ist als vorher oder ist einfach die Tendenz da noch wirklich wach zu sein für das, was auftaucht und sich auch dem zu stellen und dem zu widmen.
Und wenn du System sagst, kannst du da nochmal genauer erklären, was du damit meinst?
Ja, das ist die Voraussetzung, die wir als Mensch haben, um überhaupt hier in einem Körper zu sein und zu funktionieren. Das ist der Körper mit all seinen Prägungen und Ausdrucksformen, den Reaktionen auf bestimmte Umstände, bestimmte Formen von Erleben und die Verletzungen, die dann darin auftauchen, aufgrund oder als Folge von den Prägungen, die im System sind. Und das System setzt sich immer zusammen aus der Psyche und aus den Gefühlen, mhm, und denen, wie der Körper beschaffen ist, wie er dann damit umgehen kann.
Mhm. Da fällt mir gerade so ein Popsong ein: All deine Farben und all deine Narben. Könnte man das auch so poetisch ausdrücken, System?
Ja, natürlich, klar. Also das, was sich dann als Farbe und als Narbe zeigt, das ist im System angelegt, mhm, und kommt zum Vorschein. Das nennt man dann die Entfaltung in die Person, die persönliche Entfaltung. Und das, was wir dann das Spirituelle nennen, ist die Auflösung und die die Ernüchterung auch, mhm, davon, dass das, was man sich durch die Person versprochen hat, nicht das hält. Mhm. Und, aber das ist auch im System angelegt und führt dann dazu, dass man sich dem dann widmet, was nicht stimmt.
Und ich hatte ja schon gefragt, ob problematische Charakterstrukturen wegfallen oder sich auflösen. Also wenn man das als Narben sehen könnte, gehen denn die Farben auch weg? Also der ganze bunte Strauß an Ausdruck in der Welt, geht der auch so ein bisschen zurück? Wird das blasser oder deutlicher vielleicht?
Sogar? Die nicht mehr stimmen, die dich binden, die gehen weg. Die dich nicht binden, die bleiben. Und oft werden Farben erst dann wirklich sichtbar, die vorher nicht zum Vorschein kommen konnten, weil einfach die Narben zu stark waren. Und die Begeisterung für die Narben auch, oder die Identifikation damit. Denn damit ist immer auch eine Begeisterung damit verbunden, leider.
Ja, das ist auch so ein Interesse dann. Das ist auch so sehr interessant, was da so weh tut oft. Ne? Und
das ist interessant insofern, weil nicht weil man es erforschen will, sondern weil es einfach uns verspricht, dass wir glauben, dann wir sind jemand, der Bedeutung hat, dadurch, dass er bestimmte Narben hat. Und damit ist immer auch eine bestimmte Taktik verbunden, etwas zu bekommen damit. So ist die Person strukturiert, die tut nichts ohne ein Belohnungssystem zu haben.
Nach dem Erwachen, also nach dem vollständigen Erwachen, ist das so, dass man spontan und unzensiert in der Welt ist? Oder wie ist das mit der Moral und der Ethik dieser Welt, und hat das eine, das Unnennbare, eine Moral und eine Ethik?
Ja, das hat das, ohne dass es da irgendwelche Vorschriften gäbe. Auch wenn man in der Literatur das nachlesen kann, welche Qualitäten man dann haben sollte oder davor erwerben sollte, damit man dann irgendwann da landet. Ja, es gibt gewisse Dinge, die du nicht mehr tun kannst, selbst wenn du sie vorher tun konntest. Ja, es gibt eine ungeschriebene Moral, die ergibt sich aus der Liebe, die sich in dir dann zeigt. Und Liebe heißt, sich als nicht verschieden zu jemand anderem zu sehen oder überhaupt keine Verschiedenheit. Und damit bist es immer du. Und wenn du dann davon frei bist, dir selbst wehtun zu wollen, was man als Person ja auch tut, dann kannst du dir selbst und auch natürlich den anderen, die nicht verschieden von dir sind, nicht wehtun. Und von da ausgehend sind bestimmte Dinge dann nicht mehr möglich. Aber das bedeutet auch nicht, dass du ein zahmes Lamm bist. Also du kannst durchaus dann ziemlich eindeutig für dich einstehen und klar sein, wenn es ansteht, wenn es sein muss. Mhm. Also man wird jetzt nicht zum Opferlamm. Das ist nicht der Fall. Mhm.
Es gab mal so eine Frage: Wer wären wir, wenn wir uns nicht zurückhalten würden? Das wurde mal in irgendeinem Persönlichkeitsseminar mal gefragt. Ist es so, dass nach dem Erwachen man sich noch in irgendeiner Art zurückhält? Also bewusst oder unbewusst einfach nicht sozusagen rauskommen mit dem? Oder strömt es wirklich ganz ungehindert durch dich durch, was da eben strömen möchte?
Ist jetzt Erwachen für dich Verwirklichung?
Ja, ich würde schon sagen, die letzte Station. Ne? Alles ja. Auf dem Weg dahin, es kann alles Mögliche sein. Aber ja. Wie würdest du das sehen, dass nach der Verwirklichung?
Ja, dann gibt es kein Halten mehr, kann man sagen.
Ach ja, das hast du ja vorhin gehört, genau. Du hältst nichts zurück.
Nein, das passiert nicht. Du bist einfach spontaner Ausdruck. Und wenn das nicht so ist, bist du nicht an dem Punkt. Also wenn das möglich wäre. Mhm. Weil einfach, was da nicht mehr ist, ist, dass du über das reflektieren kannst, was in dir auftaucht. Sondern einfach fertige Gedanken, die kommen, die werden gleich umgesetzt. Das bedeutet nicht, dass nicht mehr reflektieren unmöglich ist. Aber was heißt reflektieren? Es werden dir fertige Gedanken serviert. Also sowohl dem, der denkt, dass er nicht erwacht ist, wie auch dem, der das für sich so sieht. Mhm. Ja, das ist nicht möglich. Mhm. Und dann ist man natürlich manchmal im Zusammenspiel mit Menschen, die zum Beispiel zum Satsang kommen, kann man dann auch radikal sein. Aber nicht, weil man jemandem wehtun möchte, sondern weil das System des anderen verlangt und dass dann dieses System jetzt ist wie ein Chamäleon, also aus der Sicht, das passt sich genau dem an, was der andere braucht in dem Fall. Und wenn das eine deutliche Reaktion ist, kommt eine deutliche Reaktion. Und wenn das Sanftheit und liebevolles Miteinandersein dann ist das. Also die ganze Palette ist da möglich. Und das ist dieser Vorteil oder auch, wenn man so will, Nachteil, man kann nichts mehr verhindern. Das passiert und man erstaunt und denkt, okay, das steht jetzt wohl an. Während wenn man in dieser Struktur der Person ist, natürlich dann eine ganz eingeschränkte Form von Verhalten nur geht. Und die natürlich lauter Korrektive hat, also immer versucht wird zu kontrollieren, was man sagt und was man tut.
Die Person möchte ja geschützt werden vor Blamage oder Nachteilen im Sozialen oder karrieretechnisch.
Oder möchte sich ganz bewusst auch blamieren. Auch das
ist
viel Sache. Ja, um besonders zu sein, weil das ist ein ganz wichtiger Charakterzug der Person. Es fühlt sich als so schlecht, mitleidenswürdig, dass sie wirklich alles macht, um besonders zu sein und sich aufzuwerten. Und da nutzt man halt die ganzen Facetten der Möglichkeiten, die sich bieten.
Nach der Verwirklichung, alles am Endpunkt der Entfaltung, gibt es da noch gedankliche Konzepte, denen geglaubt wird oder denen gefolgt wird?
In welcher Form?
Ja, Vorstellungen oder gedankliche Konzepte, ja, was können das zum Beispiel sein? Wenn dann, oder das ist nun mal so, oder Ramana hat gesagt, man kann ja aus allem ein gedankliches Konzept machen. Ne?
Das ist nur, dass du dich mal etwas richtest, würde ja. Das ja bedeuten. Also ein Konzept, wenn ich das jetzt so verstehe in unserem Gespräch, würde das bedeuten, dass man etwas hört, was jemand anders sagt oder weiß davon und dann unreflektiert das übernimmt. Also das für mich habe ich immer schon gesehen, ich übernehme nichts von anderen. Aber ich zitiere gerne jemand anderen, wenn das mit dem übereinstimmt, wie es für mich aussehe. Das mache ich auch. Also ich zitiere auch nach Ramana. Aber nicht, weil ich es unbedingt bräuchte, aber weil es oft schön ist. Weil es oft dann irgendwelche schönen Beispiele sind, anhand derer man deutlicher sehen kann, was man ausdrücken möchte. Nein, das gibt es noch nicht.
So dass das auch möglich ist, dass du an einem Tag die und die Aussage machst und vielleicht an einem anderen eine scheinbar konträre, also dass man wirklich auch keine Angst vor Widersprüchen, geäußerten Widersprüchen hat. Ja.
Total, es gibt jemanden, der mir mal geschrieben hat vor einiger Zeit, der mich ganz kritisch verfolgt und sagte, er ist derjenige, der alles, was ich so gesagt habe, schon mal irgendwo für sich durchgearbeitet hat und es gibt keinen, der sich so deutlich widerspricht wie ich. Aber ich muss mir keine großen Gedanken machen, weil die anderen das auch nicht viel besser hätten machen würden. Also das ist je nachdem, was gerade wichtig ist für den jeweiligen, möglicherweise genau das Gegenteil, was vorher gesagt wurde. Aber nicht, dass es deswegen nicht wahr ist, sondern in dem Zusammenhang ist es dann total wahr für mich, weil sonst könnte ich das nicht. Ich gehe nie mit einem Konzept in eine Begegnung mit jemandem, sondern ich schaue immer, was passiert. Ich vergesse, was davor war, selbst wenn ich denjenigen schon seit Jahren kenne, weiß ich manchmal gar nicht mehr, grob schon, was im Detail war, was war das Letzte oder worum ging es jetzt eigentlich genau. Und ich schaue immer wieder neu. Und von daher bin ich dann von den Konzepten frei. Und wie gesagt, dann kann ich nur dem Rat geben und mal dem anderen Rat. Aber wie gesagt, der muss immer auch, der darf der Wahrheit selbst nicht widersprechen. Das ist wichtig.
Und doch ist er immer ganz frisch in dem Moment, wo er gegeben wird.
Das ist ganz frisch und mir geht es so, dass ich auch, ich lerne ja auch dazu und bestimmte Dinge, die ich weiß für mich oder so gesehen habe, die bekommen plötzlich eine andere Färbung, weil ich plötzlich sehe, ah, da gibt es noch einen Zusammenhang, wo das noch viel deutlicher erklärbar ist oder sichtbar ist. Und das ist natürlich so, dass man da nicht stehen bleibt. Das vertieft sich. Also die Wahrheit oder der Ausdruck der Wahrheit, sagen wir mal so, vertieft sich und die Form, wie man es vermittelt, die Wahrheit selbst natürlich nicht, die ist immer einfach.
Noch so eine persönliche Frage, wie nimmst du denn deinen Körper, dein Körper wahr? So ist ja das Zentrum der Wahrnehmung zunächst mal, von dem aus man auch eine Perspektive hat, ne? Fühlst du dich in deinem Körper drin, sitzend, zentriert? Oder wie ist das? Was ist das für ein Körpergefühl bei dir?
Ja, es ist beides. Also es ist unendliche Weite, permanent. Und trotzdem ist es wie ein Zentrum hier auch. Also wie eine Fixierung im Zentrum. Man kann das auch als Präsenz bezeichnen, die ständig bewusst ist. Also, dass die Aufmerksamkeit da ruht, aber nicht irgendwo genau lokalisiert, trotzdem hier. Ich weiß nicht, ob man das so verstehen kann.
Ja, also es gibt ja auch so Berichte, wo Menschen eben sich hinter sich selbst stehend wahrnehmen, also andere Körpergefühle noch beschrieben werden. Ne? Und der Volksmund sagt ja auch, man steht neben sich und ich habe tatsächlich auch selber schon das Gefühl gehabt, dass ich rechts neben mir stehe und mich nicht richtig reinkriege in meinen Körper. Das war meine Wahrnehmung. Ne? Und,
wobei das ja eher auf ein Defizit hinweist für mich.
Ja, genau.
Eine Qualität, die sich dann.
Ja, da habe ich gedacht, das ist bei dir bestimmt anders oder möglicherweise anders.
Ich stehe also praktisch nie neben mir in dem Sinne.
Richtig schön. Voll zentriert drin und.
Ja. So dass eher, man könnte sagen, wirklich wie stark gegroundet oder sehr kraftvoll als Körpergefühl, wenn ich da hinschaue. Normalerweise schaue ich da nicht hin. Aber natürlich ist der Fokus immer hin und der ist ja. Die Erfahrung macht man ja, wenn man da wirklich mal ins sogenannte Herz geht oder sich dahin befindet, dass es da keinerlei festen Punkt gibt. Also es ist einfach so etwas wie eine unbegrenzte Ausdehnung.
Und für den Körper wird schon eine Wertschätzung empfunden, würdest du sagen?
Ja, natürlich. Ich schaue schon, dass ich ihn nicht überfordere, was nicht so leicht ist, wenn man viel Salz ankickt, weil es ist schon gut beansprucht dann. Aber ja, das versuche ich schon nicht. Also maximal ist es sicher nicht, um einen perfekten Körper zu haben. Aber in dem Rahmen, der mir zur Verfügung steht, mache ich schon, dass das nötig ist. Aber was mir fehlt, ist Bewegung, sitze sehr viel, beantworte sehr viel E-Mails, sitze im Satz sehr viel und manchmal fehlt dann die Energie, dann noch spazieren zu gehen, was sehr, sehr gut wäre. Aber Ernährung ist einigermaßen gut. Wenn ich meine Partnerin frage, würde sie wahrscheinlich sagen, du sitzt ja jetzt hier dabei. Da gibt es einiges zu verbessern. Aber ich denke mal, das ist schon recht gut. Das ist nicht, dass ich ihn vernachlässige.
Eine gedankliche Falle wäre ja zum Beispiel auch, wenn man dann eben realisiert hat, dass man nicht nur sein Körper ist, dass der so ein bisschen hintangestellt wird und einfach eine Vernachlässigung vielleicht erfährt, aber so ist das nicht.
Nein.
Also auch das würde sich normal einregulieren im Strömen im Leben, dass der ist einfach mit dabei, der wird genauso wertgeschätzt.
Ja.
Wie alle anderen Formen auch.
Ja, natürlich, natürlich. Es ist ja auch wirklich so, es ist, also hier ist total klar, dass ohne die Form keine Bewusstheit ist. Also die drückt sich nur aus, wenn eine Form da ist, und wenn die nicht mehr da ist, ist die Bewusstheit nicht mehr da. Und schon eine Qualität im Körper zu sein, und von hier aus ist keine Tendenz zu sagen, dass ich muss so schnell wie möglich verschwinden aus dieser Welt.
Leib befreit genießen, habe ich mal irgendwo gehört. Aber nee,
Paradox.
Ja, Paradox. Und wir sind ja noch im Leib und zum jetzigen Zeitpunkt, und das ist.
Das ist total okay. Das ist total okay. Das ist nicht stimmig, den Körper abzulehnen. Und es ist auch gut, ein gutes Beispiel zu sein für die Menschen, mit denen man ist oder bei denen man lehrt. Oder in dieser Position ist, weil für viele Menschen ist es wichtig, überhaupt erstmal in den Körper zu kommen. Viele sind ja gar nicht da. Und wenn man gar nicht da ist, sieht man ja auch nicht, was in dieser Form vorgeht und wo die Fallen liegen. Und von daher ist es wichtig, den zu integrieren, aber dann auch sich zu kennen als das, was jenseits davon ist. So wie man erst in diese Person reinwächst und dann sieht, das bin ich nicht, so ist es dann auch mit dem Körper. Und dann erst, wenn der wirklich akzeptiert ist und aber dann auch an seine richtige Stelle gerückt ist, kann man wirklich ein gutes Leben führen. Hm. Also sich nicht davon abhängig machen, aber ihn auch nicht vernachlässigen.
Wenn du in einem Satz ich sagst, oder zu mir du, was meinst du denn dann? Also von wem sprichst du?
Ja, von der Warte aus, die spricht, und das ist nicht der persönliche Faktor. Mhm. Aber natürlich auch mit der Kenntnis, dass es sowas wie lokalisiertes Bewusstsein gibt, das von dir aus dann spricht, oder dass die Form da mit dazugehört. Das ist klar, weil sonst, wenn ich dann zu mir ich sage, als jemand, der etwas anderes ist oder woanders ist, das würde nur Verwirrung mit sich bringen, also für andere und auch für mich selbst.
Und wenn wir uns begrüßen, und es kommt ja auch dieses Namaste, ich grüße das Göttliche in dir, die Perspektive, die wird immer beibehalten, würdest du sagen, also wenn du jetzt mit mir im Gespräch bist oder mit deinen Satsang-Teilnehmern, du siehst von dieser Warte und du sprichst auch genau das an im anderen, ja?
Ja, natürlich. Mhm. Aber ich spreche auch natürlich die persönlichen Faktoren an, die ja ein Hindernis dafür darstellen. Aber natürlich spreche ich von der Warte aus, und die transzendiert ja immer die Persönlichkeit. Sodass man sich als Person dann leichter den Themen öffnen kann, die man gerne verweigert oder versucht zu vermeiden. Sich nicht anzuschauen. Was ist die Aufgabe eines Satsang-Lehrers? Die ist ja die, das zu repräsentieren. Also energetisch und auch von der Ebene der Bewusstheit. Aber auch und vor allem bei den Menschen, die sich als Schüler oder Lernende, wie auch immer, oder sich dafür für die Wahrheit öffnende, sagen wir es mal so, bezeichnen, das zu sehen, was das Hindernis dafür ist, dass man nicht sieht, dass man ja schon das ist, was der Lehrer auch ist. Also muss man dahin schauen, wo derjenige, der die Wahrheit wissen will, noch die Fallen hat. Und darauf verweisen. Also das ist die Aufgabe des Lehrers. Vor allem.
Ja. Und wenn du jetzt nicht in der Lehrerposition bist, also im ganz normalen Leben, zum Beispiel an der Supermarktkasse oder irgendwie im Autoverkehr unterwegs, ist es stabil so, dass du aus von dieser Warte schaust und auch die anderen so siehst, auch wenn du jetzt nicht mit denen im Satsang, im gesprochenen Satsang bist. Ja,
ich sehe die anderen schon so, aber ich sehe natürlich auch die Verhaltensweisen der anderen, und die sind dann natürlich nicht diesem Level entsprechend, nicht, also selten.
Es kommt selten sozusagen auf der gleichen Ebene ein Erkennen zurück, meinst du ja, dass die dich auch so sehen oder sich selbst
ja,
so sehen.
Ja, natürlich. Meistens sind die in sich ja so ein wirklich geschlossenes System und leben in ihrem Universum und sehen alles aus ihrer Sicht, und dann gibt es diese andere Warte ja gar nicht.
Aber das ist nicht so, dass du dann sozusagen dich runterlevelst Und du kannst immer die Weite halten.
Das gehört auch dazu, dass man dann auf der persönlichen Ebene mit den Menschen wirklich menschlich umgeht,
ja.
So wie sie es gewohnt sind auch und sie so nimmt, wie sie sind, was Menschen sonst nicht so können. Aber das ist leicht für mich, mit Menschen zu sein, wer auch immer das ist, ob das Handwerker sind oder im Geschäft oder an der Tankstelle, sie einfach wirklich total so zu nehmen, wie sie sind.
Mhm.
Und natürlich auch, wenn es nicht stimmt, das auch auszudrücken.
Mhm. Und gleichzeitig also auch zu haben, auf dem Schirm zu haben, wer sie eigentlich wirklich sind.
Ja, natürlich, ja. Natürlich. Mhm. Aber das ist nicht, in dem Sinne nicht bewusst. Weißt du, es nicht so, dass du dann dauernd darüber reflektierst oder dir bewusst machen musst oder es im Vordergrund steht, das bist ja du. Das geschieht einfach.
Das geschieht,
das kannst du nicht reflektieren.
Mhm.
Aber es ist schon so, dass die Menschen darauf reagieren, aber sie merken es nicht. Also sie merken schon, sie sind sehr freundlich und sehr offen und wollen Kontakt. Also das spüre ich natürlich.
Ja, ja.
Aber sie spüren es nicht unbedingt oder wissen nicht möglicherweise, was es ist. Aber mich fragen auch jetzt, ich habe ja jetzt ein Haus gebaut, es ist ja jetzt kein Geheimnis mehr, nachdem es am Anfang schon von dir erwähnt wurde. Und da habe ich auch viel mit Handwerkern zu tun gehabt. Und es gibt immer wieder Menschen, die mich dann darauf ansprechen, also sagen, was ich denn eigentlich mache, weil ich wäre so anders und ich wäre so ruhig und das gibt es doch gar nicht. Und dann erzähle ich ihnen davon, also vorbehaltslos, was ich so mache. Und viele sind dann offen, sagen sogar, ich komme mal oder alles interessiert mich. Oder für meine Frau wäre das vielleicht interessant. Aber in der Regel folgt da nichts daraus. Also tatsächlich dann nicht wirklich.
Die Berührung hat stattgefunden. Ja.
Das findet natürlich statt. Ja. Denn die Begegnung, also das Essentielle jeder Begegnung ist ja doch die Ebene, wo die Energie wirkt. Und danach handeln wir auch. Also wir meinen ja, wir handeln bewusst, aber das meiste steht auf der Energieebene, wo ein Energiefeld das andere trifft. Und daraus dann sich die Verhaltensweisen ergeben.
Weißt du, was mich jetzt auch total interessiert, wenn du es erzählen magst, wie ist das denn dann in der Partnerschaft? Das ist ja immer das Haupttätigungsfeld menschlicher Sozialkontakte, also sofern man eine hat.
Sofern man eine hat.
Wenn man keine hat, auch. Ist man auch damit beschäftigt, ehrlich. Wie ist denn das da, wenn du das erzählen magst? Gehst du denn in der Partnerschaft bei Konflikten um oder auch, wie seid ihr miteinander? Seht ihr ständig ineinander auch das Höchste und euer Verhalten spiegelt das stets und ständig wieder? Das ist eine Frage.
Gut, dass ihr jetzt da ist. Was würdest du sagen?
Viel Respekt. Viel Respekt.
Ja, das ist ja gar nicht mehr sagen, ich sehe es auch so. Ja, den anderen so sehen, wie er ist und darin unterstützen, das zu ändern, was möglicherweise anders sein kann, aber das steht nicht primär im Fokus. Primär steht im Fokus und das, was ich als Liebe bezeichne, ist, den anderen so zu nehmen, wie er ist und darin zu unterstützen, so zu sein. Und im Umgang ist es so, dass keine Ebenen auftauchen, wo gegenseitige Verletzungen stattfinden. Das ist schon sehr besonders, also finde ich schon sehr besonders.
Ja.
Das ist auch so wie ich weiß, auch bei anderen in derselben Situation nicht selbstverständlich.
Mhm.
Das weiß ich, dass es so ist. Von daher würde ich nicht sagen, dass das unbedingt dazu gehört, aber für mich gehört es schon dazu, wenn man für sich eine Qualität als Mensch auch repräsentiert, dass man das auch ausdrückt, auch in der Partnerschaft natürlich. Und das hilft nicht, ein Lehrer zu sein, der bestimmte Prinzipien hat oder bestimmte Dinge lehrt und in der Praxis merkt man nichts davon.
Ja.
Und gerade in der Partnerschaft ist das Potenzial, die ganzen Knöpfe zu drücken, die da sind. Ja. Da so, wie es sonst kaum möglich ist, abgesehen von den Eltern.
Ja, genau, das sagt man ja auch, ne? Als Prüfstein, wie ist es mit den Eltern, sofern die noch leben, ist das wirklich ein Prüfstein? Also wenn man jetzt ins Elternhaus zurückgeht und nach der Verwirklichung, wäre das dann so, dass noch Knöpfe gedrückt werden können und ein Trigger sein können.
Also wirken ist das nächste der Wirklichung und dann lassen sich keine Knöpfe mehr drücken. Das ist klar. Das bedeutet nicht, dass du nicht bestimmte Erfahrungen gemacht hast und schaust, dass du dich auf bestimmte Dinge nicht mehr einlässt, zum Beispiel, ja, oder dich denen nicht aussetzt, wenn das so mal war. Also du schaust schon, und wie gesagt, du bist nicht Opferlamm, sondern bist im Leben und schaust, wie die Wellen gehen, und dann transzendierst du das natürlich und verhältst dich anders, und die Menschen, denen du dich gegenüber anders verhältst oder weil du anders bist, verhalten sich dir gegenüber ja auch anders. Es geht gar nicht anders. Und von daher, also ich habe ja keine Eltern mehr, und aber ich bin mit beiden in Frieden total, auch schon zu deren Lebzeiten, obwohl es vorher auch nicht unbedingt immer einfach war, aber auch nie so, dass ich sagen muss, das ist ein Riesenproblem und ich brauche Jahrzehnte und Therapie, um das auszubalancieren. Das gar nicht. Und dafür war ich immer schon zu sehr in der Selbstreflexion und habe mir das auch angeschaut, was in mir läuft und was in anderen läuft und wie das zusammenkommt und so weiter.
Ja. Und das ist jetzt ein anderes Thema. Gibt es eine objektive Realität im Erleben? Also die Frage ist so, man kommt ja mit vielen anderen Meinungen oder anderen Lebenskonzepten, anderen Lebensstilen in Kontakt. Und gelegentlich findet ja auch Missionieren statt, oder man soll missioniert werden oder man missioniert jemand anders. Das würde ja bedeuten, es gibt da draußen was, irgendwie, was für alle stimmt. Ist das so?
Nein. Bist vielleicht ganz happy drüber, weil es auch deine Ansicht ist natürlich. Ja, nein, das ist nicht möglich. Also jemand anderem etwas aufdrücken zu wollen, was nicht seinem System, sind wir wieder beim System, entspricht, das stimmt überhaupt nicht. Also man muss jeden so nehmen, wie er ist, oder da abholen, wie er ist, wenn es sich jetzt auf Lehren oder Satzung zum Beispiel bezieht. Oder auch aufs ganz normale Leben. Also jemand ist beliebig, nur weil man meint, das ist für einen selber gut, das ist für jemand anderen gut. Das ist Arroganz schlichtweg oder auch Ignoranz. Also man ignoriert dann denjenigen in seiner Qualität und ist der Ansicht, dass man es, obwohl man es für sich selbst möglicherweise nicht weiß, wie es richtig ist, der Ansicht, man wüsste es für jemand anderen, und das stimmt nie. Und wir gehen auch so weit, dass wir dann auch sagen, die Welt müsste so oder so sein, aber sie ist natürlich total richtig. Auch wenn man dem einen das nicht gefällt. Aber wir können nicht wissen, wie sie sein soll. Um wie oder wo auch immer hin zu tendieren. Das weiß kein Mensch. Aber manche sagen, auch da, ich weiß genau, die Welt müsste so sein und wir müssen dafür jetzt beten. Und rekrutieren dann viele, machen auch Satsang-Lehrer, die sich da als Schöpfer betätigen, obwohl sie sonst lehren, dass man nicht der Schöpfer ist und auch keinen freien Willen hat. Aber da ist man dann trotzdem. Man hat dann eine Meinung und ist dann in derselben Position wie jemand, der missioniert von der Kirche aus. Und wir wissen ja, wie es den Menschen geht, die missioniert werden. Meine Güte. Ja. Sich gewaltfrei oder glücklich zu werden, dann nie funktioniert. Missionieren ist es Gewaltanwendung, genau.
Ja. Jedenfalls starke Einflussnahme und dann weiß man eigentlich nicht, was man tut, ne, weil das andere System ja ganz anders aufgestellt ist. Jetzt, nicht unbedingt im Non-Dualismus, aber in der spirituellen Szene hat man ja auch viele, wie soll ich mal sagen, so esoterische Folklore, also Einhörner, Engel vielleicht auch noch und alles, was auch nur irgendwie nennbar ist. Das ist ja so ich empfinde das als Aufsplitterung nochmal vom einen. Das können Farben und so weiter sein. Aber wenn es jetzt doch so ist, dass es keine objektive Realität ist, wie gehst du denn damit um, wenn dir jemand erzählt, naja, hat Engelbegegnungen oder Einhornbegegnungen oder aufgestiegene Meister? Wenn jetzt da so auch sehr dran geglaubt wird, man kann es ja dann stehen lassen, auch für denjenigen stehen lassen, der das so sagt, weil das ja unbenommen immer ist, wie er sein Leben gestaltet und das, ich kann ja eben nicht das Gegenteil beweisen natürlich, aber diese ganze Esoterik-Folklore, wo gehört die eigentlich hin? Es ist auch eine Farbe, die aufleuchtet, eine Randerscheinung.
Nein, nein, das ist gar nicht so unwichtig, auch wenn man immer wieder sagen muss, das ist etwas, was deinem System entspricht. Also wenn jemand dann aufgestiegene Meister sieht oder bestimmte andere Phänomene, dass das nichts Fremdes ist, nichts außerhalb von uns oder ihnen, sondern dass es zu ihrem System auch gehört und daraus auftaucht und eben die Färbung annimmt, wie das System das interpretiert, was Energie ist. Und das ist nicht zu vernachlässigen. Ich habe ja auch damit angefangen. Die 50 Meter gehören ja irgendwo auch dazu. Körperübungen und dann Heilungen und so weiter. Also vieles aus dem Bereich und auch Engeln. Also damit habe ich früher auch zu tun gehabt. Das waren auch Öffnungen für mich. Aber ich habe sie dann als das gesehen, was sie wirklich sind und dann jetzt nicht weiter verfolgt. Aber für den Anfang, also um einfach eine Öffnung zu bewirken in einem System, spielt es eigentlich gar keine Rolle, womit man sich da beschäftigt. Manche bleiben dann auch dabei, aber dann steht es eben nicht an. Und für die, die weitergehen müssen, fällt das dann weg.
Okay.
Ja. Und wenn im Satz an mich dazu jemand fragt, will ich auch das genauso sagen. Und natürlich würde ich sagen, es gibt keine Engel in dem Sinne, aber man kann natürlich Energien als Engel interpretieren und so sehen, aber die Gefahr besteht, dass man sich eben von äußeren Faktoren abhängig macht. Und das sollte man möglichst nicht. Nicht jedes System kann sich sofort dem Advaita öffnen, also der höchsten Facette von Öffnung, das, was man wirklich ist.
Aber eben zu sehen, dass es eine sehr große Subjektivität des Systems ist und da ist ja nichts falsch dran. Und wenn man es nur sehen kann, dass es eben innen im System ist und sehr subjektiv erlebt wird. Und dann kann es ja seinen Lauf dann nehmen und möglicherweise was öffnen und auch möglicherweise dann irgendwann überwunden oder so abgelegt werden, wenn das gewollt ist oder wenn es dran ist. Ne?
Ich würde es nicht werten, weißt du, weil ich habe nicht den Anspruch, dass jeder, der jetzt in Satsang kommt oder überhaupt sich mit sich selbst beschäftigt, dann auch da landen muss, wo er sich selbst kennt als das, was er ist. Jeder hat seinen Ausdruck und wenn einer nicht weitergehen kann, dann kann er auch nichts dafür und das ist total in Ordnung. Wenn mich jemand fragt, gut, dann sage ich, dass es natürlich Limits gibt da auf der Ebene.
Es sind halt all diese Erscheinungen, die Farben, die Formen, die ja auch den Reichtum ausmachen. Wenn man, das ist natürlich auch ein ganz faszinierender Reichtum an Erscheinungen in den Menschen. Und es bleibt denen also auch ganz unbenommen und kann auch selbstverständlich, muss gar nichts dran geändert werden.
Nein, es ist auch so, dass viele, die auch im Satsang gehen, viele Erscheinungen haben oder Erfahrungen machen, mit Farben oder irgendwelchen Menschen sehen. Und neulich hat wieder jemand gesagt, dass er mich dann plötzlich als Ramana gesehen hat, solche Erscheinungen. Das ist okay, weil das sind auch Phänomene, die öffnen in eine andere Potenzialität, also in eine andere Qualität, die sie vielleicht so für sich nicht haben für möglich halten können. Es geht ja immer darum, uns zu entgrenzen, also in den Einschränkungen. Und wenn sowas passiert und das auch bewirkt, ist es gut. Dann ist es ein wichtiges Gut, wenn man damit am Lehrer ist, der ihn dann da auf die Füße wiederholt und dann sagt, so, schau mal, also das hat die bewandt müssen, das hat die. Aber essentiell ist, dass du wirklich das bist, jenseits jeder Form, jenseits jeder Erscheinung, jenseits jeden Gefühls und jenseits jeden Gedanken.
Und wenn jetzt jemand sehr im Non-Dualismus zu Hause ist, ich weiß jetzt nicht, ich spreche über keine bestimmte Person, aber man hört ja gelegentlich zumindest in der Szene auch, dass hier ist keiner das Bekannte, hier ist keiner zu Hause und ich habe auch keinen Geburtstag, weil ich bin nie geboren worden, brauchst mir nicht zum Geburtstag gratulieren. Diese Demonstrationen jetzt davon, was hältst du davon, wenn du das so hörst? kann man natürlich auch stehen lassen als ganz normale Erscheinung, wie alles Mögliche in der Welt erscheint. Aber was hältst du davon oder wie gehst du damit um?
Ich weiß, es ist total üblich, das so zu machen. Ich weise darauf hin natürlich, dass wir keine Person sind. Das ist ja essentiell, das gehört dazu. Wenn man das eine als das Einzige ist, kann man nicht eine Person sein. Und es ist auch so, dass da kein Entscheidungsfaktor ist in dieser Form, dem man eine bestimmte Identität zuweisen könnte. Und natürlich ist auch das, was wir sind, nicht geboren. Die Form ist natürlich entstanden und aufgetaucht. Und daher muss man dann auch da differenzieren. Und wahr ist es schon, was da gesagt wird. Nur ist die Frage, wie man damit umgeht oder wie man damit hausieren geht sogar. Hm. Ich denke, das, was man ist, wenn man es ist, spricht für sich. Hm. Aber je nachdem, wie deine Rolle als Lehrer ist, gehört es auch dazu, bestimmte Dinge zu lehren und natürlich darauf hinzuweisen. Es gibt nicht zwei, es gibt nur das eine. Und all das hier ist eine Täuschung. Hm. Und genau genommen eine Täuschung gesagt, so wie eine Fata Morgana. Du gehst dahin, schaust es genau an und es ist nicht da. Hm. Also ist es eigentlich genau genommen gar nicht da. Und das ist natürlich eine Realität. Also das ist so mit die höchste Wahrheit schon. Die Frage ist, wie man damit umgeht. Immer auf sich zu verweisen, wie toll man ist, dass man gar nicht da ist, ist die eine Frage, die andere eben, wie man es lehrt.
Und auch wie man es lebt. Denn das, sofern man nicht nach der Verwirklichung sofort quasi die Form ablegt, tot umfällt, entfaltet sich die nächste im Moment. Genau. Und da entfaltet sich da. Der nächste Moment und der will auch gelebt werden oder es lebt sich halt so, ne? Und dem nichts entgegenzusetzen, also gedanklich, selbst wenn man dann denkt, ja, ich bin nie geboren worden, ich habe gar keinen Geburtstag, man kann trotzdem das Leben feiern, im Sinne von wahrnehmen, was ist und auch Freude daran haben. Oder auch die Traurigkeit feiern, vielleicht, wenn dann eben trauriger Moment kommt. So ganz so vollsaftig halt im Geschehen sein. Auch wenn das alles nur eine Illusion ist.
Natürlich, total. Teilzunehmen an der Illusion ist in Ordnung. Nur eben zu wissen, dass du nicht bist. Mhm. Ja, und tatsächlich auch nicht geboren bist, das ist wichtig. Für dich selbst, sonst bist du wieder verhaftet in das, was passiert. Mhm. Und es geht ja wirklich darum, dass die Freiheit, die du bist, dich ausdrückt. Und du sagst ja auch, es muss sich ausdrücken in der Realität, es muss auch gelebt werden. Mhm. Das bedeutet nicht, dass man das ausgrenzt hier, was hier ist, sondern sich die Mittel zunutze macht und die Qualität, die im persönlichen Ausdruck auch liegt, auch lebt. Mhm. Das zeigen sich ja dann auch Qualitäten, die man, wie schon erwähnt, vielleicht vorher was ich nicht erzählen kann.
Und zum Schluss würde ich dich noch gerne fragen, ob es noch Inspirationen für dich gibt. Gibt es noch Menschen, Dinge, Erlebnisse, die dich inspirieren oder wo du noch Sachen dazu wie lernen kannst? Gibt's das noch? Oder ist das alles nach innen genommen? Ist das so der innere Satguru, der dich lehrt? Ist das mehr so?
Ja. Also von außen eher wenig, wohl durch den Umstand, dass ich jetzt hier einen Garten habe, kommt Gartenarbeit auch nicht so, das ist neu, wie man Rasen pflegt und so weiter, wie man mit Wildkräutern umgeht und wo ich lerne, dass es kein Unkraut gibt, sondern nur Wildkräuter und wie man mit Pflanzen umgeht in der praktischen Form, was ich mir vorher nie dachte, was ich mal tun würde, das ist schon neu, noch mehr, also noch mal eine Öffnung mehr in die Natur selbst, Pflanzenwelt. Das ist interessant, spannend.
Also ganz praktisch, ja.
Das ist total praktisch, ja. Ich bin auch ein praktischer Mensch. Also ja. Manche glauben, ich bin ein totaler Theoretiker, aber ich bin ein sehr, sehr praktischer Mensch. Aber das ist ja noch nicht so wichtig am Satz, dann wird es nicht gefordert. Aber wenn man hier so mit uns ist, wir haben ja ein recht offenes Haus hier. Also es kommen immer wieder auch Leute hierher, die gerne mit mir sein wollen oder auch mit uns. Und da ist es ein ganz praktisches Miteinander sein. Das ist nicht so, dass ich hier gar nichts mache und die anderen tun alles. Das ist nicht der Fall.
Wenn du Lust hast, dich mal auf so ein Gedankenspiel einzulassen, wenn nicht, dann. Es wäre so in der vorgestellten Situation, wenn dir jemand dich mit einer Waffe bedroht, mit einer Pistole oder so, ja? Und die Bedingung ist, du darfst jetzt nur das sagen, was absolut wahr ist, auf der absoluten Ebene wahr ist. Okay. Sonst drückt er ab. Was würdest du da sagen?
Ich würde handeln. Ich kenne seine Situation sogar. Ich kenne es aus meiner Jugend. Ich habe das erlebt. Weil ich habe ja auch früher eine sehr manchmal immer noch, wenn es sein muss, auch mal provokative Art, um das zum Vorschein zu holen, was worum es geht, wenn es um die Wahrheit geht. Und ich war mal in Frankfurt, in Sachsenhausen, mit Freunden unterwegs und da kamen ein paar Männer entgegen, zwei waren es, und wir waren mit ein paar Mädchen zusammen und ein paar Jungs, also eine größere Gruppe. Und wir waren leicht angetrunken und haben dann eine von den Mädchen verbal angemacht. Und dann habe ich einen Kommentar dazu abgegeben, ich weiß nicht mehr, was ich gesagt habe. Und plötzlich zieht er seine Pistole und hält sie mir vom Bauch. Aber ich konnte nicht denken, ich hatte so schnell die Hand auf dem Revolver oder auf der Pistole. Blitzschnell. Und das war meine Reaktion. Mhm. Und dann war es zum Glück so, dass der Freund gesagt hat, nicht hör auf, lass das. Und dann hat er sich besonnen und sind gegangen. Aber 50 Meter weiter haben wir die Knie gestottert. Ich weiß nicht, ob das heute noch so wäre, ob mir die Knie noch stottern würden, aber ich wäre sicher auch schnell bei der Hand. Mhm. Ich weiß nicht, was ich jetzt sagen würde. Weil das ist schwierig, mir vorzustellen, was ich tun will, aber ich lebe aus dem Moment und alles kommt spontan und ich kann mich darauf verlassen, dass es dir natürlich stimmt.
Ja, dann weiß ich, was ich jetzt sagen möchte, nämlich ein ganz herzliches Dankeschön an dieses sehr interessante Interview und dass du dir die Aufmerksamkeit und die Zeit genommen hast, es verschenkt hast sozusagen für uns alle. Danke, Moni.
Ja, sehr gerne, Helen. Also, ich sehe das immer auch als gegenseitiger. Für mich gibt es keine einseitigen Geschenke. Und vielen Dank auch dafür, dass du das unternommen hast und deine Zeit hier dafür zur Verfügung gestellt hast.